Hallo und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Heute habe ich eine Umstiegsgeschichte für dich, und zwar die von Astrid Vatterort. Astrid ist zugeschaltet aus Miami und hat eine wirklich sehr inspirierende Reise hinter sich. Von der finanziellen Unabhängigkeit während ihres Studiums über das Leben in den USA und China bis hin zur Gründung ihres eigenen Schmucklabels. Und ich würde sagen, bei Schmuck, da dürften einige hellhörig werden und vielleicht denken, ob man damit erfolgreich sein kann. Kreative Hobbys zum Beruf machen ist ja so eine Sache, aber lass dich von Astrids Geschichte inspirieren. Sie hat einen total tollen Weg hinter sich und erzählt in dieser Folge, wie sie berufliche Erfüllung für sich immer wieder neu definiert hat und wie sie den Mut gefunden hat, sich immer wieder neu zu erfinden und mit einer klaren Vision nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere Frauen zu stärken. Bevor es losgeht, hier aber nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Im Januar startet mein Programm Rein in den richtigen Job in die nächste Runde. Also wenn du von mir oder einem Coach, einer Coachin aus meinem Team begleitet werden möchtest in deinem Umstieg, dann melde dich sehr gerne bei uns. Die Infos zum Programm findest du über den Link in den Shownotes oder aber auf meiner Webseite janikestör.com. Dort hast du auch die Möglichkeit, dich für ein unverbindliches Vorgespräch mit uns anzumelden, damit du feststellen kannst, ob das Programm wirklich zu dir passt, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Also, wenn du überlegst, dann schau gerne bei uns vorbei. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Astrid, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute zu Gast bist und möchte mit einer Frage für dich starten, mit der ich immer starte. Und zwar, was bedeutet für dich persönlich berufliche Erfüllung?
Ich finde, das Wort sagt es schon selber, wenn man sich das Wort mal vornimmt, Erfüllung, dass man von etwas ausgefüllt ist, dass man die richtige Haltung an etwas entwickelt und dass man halt merkt, ich merke das zumindest immer, wenn ich erfüllt bin, kriege ich immer ein ganz warmes Gefühl im Bauch, das steigt so in mir hoch, das strömt durch meinen ganzen Körper und das führt dann dazu, dass ich irgendwann ganz doll lache und ja lächel. Das ist für mich Erfüllung.
Eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Erzähl mal, wie war das bei dir? Wie bist du ins Berufsleben gestartet? Hattest du damals schon so dieses Bild von beruflichem Alltag vor dir, dass du beruflich erfüllt sein könntest? Oder wie sah das damals aus?
Also eigentlich tatsächlich schon immer. Ich verbinde mit Arbeit was ganz, ganz, ganz Positives. Also ich komme aus einer Familie. Meine Mutter hat gearbeitet. Meine Großmütter haben gearbeitet. Die eine ist auch Unternehmerin gewesen. Also von daher, ich habe damit immer was ganz, ganz Positives assoziiert. Es war für mich von Anfang an klar, dass ich arbeiten möchte. Und dadurch glaube ich, dass ich damit immer was Positives assoziiert habe, war es für mich erstmal gar nicht so wichtig, unbedingt diese berühmte berufliche Erfüllung zu finden, sondern einen Job zu haben, der letztendlich mir ermöglicht, am Ende des Monats finanziell autonom dazustehen und meine Rechnungen zu bezahlen. Darum ging es für mich am Anfang erstmal.
Welcher Job hat dir zu Anfang deine Rechnungen bezahlt?
Ich bin schon sehr früh auf eigenen Beinen gestanden. Also das fing im Studium an. Ich habe mein Studium selbst finanziert. Meine Eltern haben immer gesagt, du kriegst von uns ganz viel Liebe, aber ganz wenig Geld. Und von daher habe ich schon echt sehr früh auf eigenen Beinen gestanden. Ich habe mir mit Messe und mit einem Job bei McDonald's, der war konstant während des ganzen Studiums, später auch in einem Café und dann während der Semesterferien habe ich Messe gemacht und mir die Füße in den Bauch gestanden. Darf ich dich mal was fragen? Hast du eigentlich zum Beispiel so einen Job während des Studiums gehabt, wo du gedacht hast, boah, das ist super, es bezahlt meine Rechnung, aber gleichzeitig war das so ein Engelchen und so ein Teufelchen-Ding?
Ich habe ein Studium während meines Jobs gehabt, so würde ich es nennen, weil ich nämlich einen relativ schlechten Abschluss in der Schule hingelegt habe und dann mich beworben habe für die Unis, wusste auch nicht so richtig, was ich machen wollte, habe dann gesagt, ja, BWL, da kannst du ins Büro und irgendwie so die Idee, Karriere zu machen, war da schon da. Und genau, habe keinen Studienplatz bekommen oder stand irgendwie auf Warteliste 887 oder so und habe dann eine Ausbildung gemacht bei Volkswagen und habe parallel zu der Ausbildung und auch später zu dem Job, den ich hatte, dann studiert. Das heißt, ich hatte wirklich ein Studium neben dem Job, so war es eigentlich eher, und habe dann in Teilzeit sozusagen nebenbei studiert, Wirtschaftswissenschaften, und habe dadurch
ja auch schon früher auf den eigenen Beinen gestanden. Also sogar schon noch früher, weil ich ziemlich früh von zu Hause ausgezogen bin und habe dann gekellnert, Nachhilfe gegeben und im Fitnessstudio Eiweißshakes angerührt und genau, mir so die Miete verdient.
Ist aber ein toll, aber geht's dir nicht auch so heute in Rückblende? Ist ein tolles Gefühl, oder?
Ja, dieses Gefühl, selber für mich sorgen zu können und unabhängig zu sein oder sein zu können, das ist schon ein gutes Gefühl. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt, als wir hier zur Familie wurden, dann gibt es einfach Abhängigkeiten, weil, keine Ahnung, Kinder da sind, weil ich in Mutterschutz war und genau, da entstehen einfach andere Abhängigkeiten. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich hänge schon auch sehr an meiner Unabhängigkeit und das ist durchaus auch schwierig, da dann sich einzulassen und zur Familie zu werden.
Boah, du sprichst mir gerade so aus dem Herzen. Wenn man, glaube ich, aus so einer ganz großen Sorge für sich selbst, die man tragen kann, insbesondere auch finanziell und dann in diesen anderen Lebensabschnitt geht, wo man eine Familie gründet und erstmal in eine sogenannte, ja, doch so eine Teilabhängigkeit kommt, das ist schon eine Brücke, die man erstmal baut für sich, oder?
Ja, total. Wie hast du das erlebt? Du bist ja mit deinem Mann ins Ausland gegangen. Hast du da was aufgegeben? Musstest du neu anfangen? Wie hat sich das für dich dargestellt?
Ja, total. Ich glaube, dass wir Frauen allgemein, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es ist immer so mein Empfinden mit allen Frauen, mit denen ich auf mich unterhalte und austausche und sprechen darf. Ich glaube, Frauen, ich habe das sehr lang als Nachteil tatsächlich empfunden, dürfen sich oder müssen sich sogar in ihrem Leben, glaube ich, sehr oft neu aufstellen, neu erfinden. Und das ist, glaube ich, sehr oft rührt es daher, weil viele Frauen ja erstmal den typischen Karrieren ihrer Männer so ein bisschen hinten anstehen. Also bei mir war das zumindest so und mit vielen Frauen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, denen ging es auch so. Zum ersten Mal ist es tatsächlich bei mir passiert, ein Stück weiter zurück, als wir von Deutschland in die USA gezogen sind. Das war berufsbedingt. Und das zweite Mal war das eben, als wir nach China gegangen sind. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt in den USA in Miami gewohnt, in einer Eventagentur gearbeitet. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Ist aber ein totaler On-Site-Job. Das war ja auch alles noch vor Covid. Das heißt, ne, Homeoffice und all diese Geschichten, die heute in Fleisch und Blut übergegangen sind, das gab es so in der Form noch nicht. Und das war schon echt eine ganz schöne Herausforderung am Anfang. Ich hatte total Lust darauf, das zu machen. War schon immer jemand, der mehr Fernweh als Heimweh hatte tatsächlich. Also das hat mich schon echt richtig, richtig gekribbelt in den Fingern. Und ich habe gedacht, ja, auf jeden Fall, das machen wir. Und dieses Berufliche, was das für Konsequenzen hat, das ist mir erst ein bisschen später eingedämmert. Was macht man denn dann eigentlich, wenn man dann merkt, man kündigt seinen Job und dann sitzt man da in China?
Vielleicht erzählst du das einfach mal, wie das bei dir war, als du ins Ausland gegangen bist und dich neu erfinden musstest.
Ich glaube, als wir damals nach China gegangen sind, beziehungsweise diese Entscheidung feststand, und ich dann gemerkt habe, und das ist, glaube ich, so einer der wichtigen Dinge gewesen oder die wichtige Frage, die ich mir gestellt habe, was mache ich denn dann? Wie erfinde ich mich dann neu? Und ich bin, glaube ich, oder eine meiner großen Stärken, glücklicherweise, es kommt, glaube ich, auch von meinen Eltern, ist, aus einer Not immer eine Tugend zu machen. Also nicht irgendwie das Handtuch hinzuschmeißen und dann zu denken, oh, doof, ne, das muss ich jetzt machen. Das habe ich mir dann überlegt und wir sind dann halt nach China gegangen. Ich habe meinen Job gekündigt. Und wusste eigentlich, dass so in jeder Dekade meines Lebens steht immer so etwas Bestimmtes drauf. Und ich war dann kurz vor meinem 40. Geburtstag und hab mir selber gesagt, was meine berufliche Karriere betrifft. Ich bin jetzt angestellt gewesen, ich habe als Freie gearbeitet, ich habe relativ frei als Partnerin in einer Agentur gearbeitet. Und mir fehlte für mich selbst immer so diese Selbstverwirklichung. Nochmal wirklich richtig durchzustarten, das, was ich gerne machen möchte. Und das ist für mich, glaube ich, in ganz logischer Konsequenz dann eben das Unternehmertum gewesen. Und ich habe kurz bevor wir nach China gegangen sind, eine Firma gegründet in Miami.
Du sagst, was noch gefehlt hat, war die Selbstverwirklichung. Wie hast du dich in den Jobs davor gefühlt? Weil ich hatte so auch im Vorgespräch den Eindruck, unbedingt unglücklich warst du da ja nicht, oder?
Alles, was ich, glaube ich, gemacht habe in meinem Leben, ich war ganz und gar nicht unglücklich, überhaupt nicht, sondern ich habe immer ganz unglaublich tolle Mentorinnen gehabt, Mentoren auch. Ich durfte viel lernen. Ich habe auch wenn der Job vielleicht nicht immer so der Oberkracher gewesen ist, immer so für mich das Beste draus gemacht, weil ich dachte, okay, was ist denn die Alternative dazu? Und manchmal, wenn die Alternative schlechter ist als der Job, dann sagt man sich, okay, dann mache ich erst mal aus meinem Job das Beste und der Rest entwickelt sich. Und ich hatte da, glaube ich, sehr, sehr viel Glück, dass vielleicht auch so ein bisschen davon bei meinen Chefs und bei meinen Förderern immer so rübergekommen ist, dass ich Lust habe zu lernen. Und daraus ist das, glaube ich, sehr natürlich, hat sich das sehr natürlich entwickelt. Ich hätte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen können, von Anfang an ins Unternehmertum zu gehen. Ne, viele Leute haben das sehr klar, dass sie sagen, nee, für mich kommt nur Unternehmertum in Frage. Ich bin da, glaube ich, von der Persönlichkeit viel mehr so, dass ich sage erstmal dieses Trial and Error. Ich gucke mir sehr viel ab. Ich gucke mir sehr viel an. Ich bin sehr lernwillig und fähig. Und das war dann ein sehr natürlicher Prozess, eben dann ins Unternehmertum zu gehen, weil ich doch immer sagen muss, eine Sache habe ich immer gemerkt, dass meine Mentoren beziehungsweise Chefs haben immer zu mir gesagt, Astrid, also machst echt tolle Arbeit, aber du hast auch echt schon so ein kleines Autoritätsproblem. Und ja, heute sage ich mir, es war eigentlich eine logische Konsequenz, ins Unternehmertum zu gehen, ja.
Würdest du das auch so sagen? Hattest du ein Autoritätsproblem?
Das ist jetzt aber eine ganz schöne Fangfrage. Darf ich ganz ehrlich sein? Ja, absolut. Wobei, da kommt ja immer so dieses berühmte Aber. Aber ich habe dieses Autoritätsproblem nie mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich kann immer weiter lernen und immer weiter lernen und ich gucke mir immer was ab. Und wahrscheinlich wäre die Frage besser, wäre es nicht eher an der Zeit gewesen, dann auch zu gehen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Weil man darf ja andere Leute, soll man ja nicht verändern, ne, in ihrem Sein. Die sind ja so, wie sie sind. Und vielleicht habe ich manchmal zu lange gewartet, in einem bestimmten Job zu bleiben. Da hätte ich mir vielleicht mal angucken dürfen, warum fange ich dann an, den Revoluzzer zu spielen. Ne, vielleicht wäre es an der Zeit zu sagen, okay, ich packe jetzt hier mein Köfferchen und gehe halt woanders hin.
Ja, finde ich total schön, wie du das beschreibst. Und ich erlebe das auch immer wieder bei Coaches von mir, nicht bei allen, aber doch bei einigen, dass total wichtig ist, dass die Führungskraft eine gewisse Kompetenz hat, von der man noch lernen kann, die einem auch Raum lässt, sich weiterzuentwickeln. Und ich bin immer dafür, auszuloten, was geht noch im bestehenden Umfeld. Aber auch wenn man Gespräche gesucht hat, dann finde ich, hast du es sehr schön beschrieben, dann ist manchmal einfach auch der Zeitpunkt, weiterzuziehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das Ziel sein muss, einen Job zu haben, der dann bis ans Ende des Lebens derjenige ist, der uns erfüllt, sondern vielleicht darf das auch einfach dieser Prozess sein.
Ich bin so froh, dass du das gerade sagst, Jannike, weil gerade du erzählst das ja, du bist ja selber Coach, ne, und unterstützt ja Menschen auch dabei, in ihre volle Kraft halt und in ihr Potenzial zu kommen. Ich bin sehr froh eigentlich, dass es dieses Berufsfeld heute so ausgeprägt gibt, weil du bist genau die Person, die, glaube ich, mir gefehlt hätte vor 20 Jahren. Es hätte mir wahrscheinlich viele Lernkurven erspart und auch manchmal Sackgassen.
Du hast gerade das Unternehmertum als logische Konsequenz beschrieben, als du nach China gegangen bist und deinen alten Job hinter dir lassen musstest. Ich stelle mir das unheimlich schwierig vor, keine Ahnung, in China ausgerechnet, also sowieso im Ausland und dann noch in China, keine Ahnung, ob du Chinesisch gesprochen hast, als ich nach China gegangen bin, da habe ich nichts gekonnt oder vielleicht ein, zwei Sätze oder so. Aber auch mit dem Lesen, das ist ja eine Riesenherausforderung. Dann stelle ich mir vor, Bürokratie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ich die Idee gehabt hätte, ausgerechnet in China eine Firma zu gründen. Wie hast du den Start ins Unternehmertum im Ausland bewerkstelligt?
Ich glaube, es gibt immer so Chancen im Leben und die nimmt man wahr oder man lässt sie halt vorbeiziehen und dann kommt halt eine neue Chance. Und als wir nach China gegangen sind, da war das für mich erstmal, ich bin auch so ein großer Abenteurer und ich gucke mir unglaublich gern neue Länder an, neue Kulturen, neue Menschen. Und ich bin da, glaube ich, von Anfang an, ist vielleicht auch ein Wesenszug tatsächlich von mir. Ich habe etwas sehr Offenes. Also ich gehe nicht irgendwo hin. Also ich wusste, Miami ist jetzt vorbei und jetzt kommt was Neues. Also ich vergleiche da nicht. Und ich glaube, deshalb ist mir das wahrscheinlich sehr leicht gefallen, in China einen Anfang zu machen. Trotz Sprache, trotz dies, ich habe die Chancen darin gesehen und nicht diese ganzen Schwierigkeiten, weil mein Gegenüber zum Beispiel spricht ja auch kein Deutsch oder spricht ja auch kein Englisch und trotzdem versucht man ja irgendwie eine Kommunikationsebene zu finden, wo man sich auch findet und wo man zurechtkommt. Und manchmal kann das sogar ein Vorteil sein, finde ich persönlich, wenn man etwas hat, was so aussieht wie so ein weißes Blatt, wo so nichts draufsteht, weil alles, was man so annimmt, ist eine Chance. Also ich habe das jetzt nie als Hindernis gesehen, sondern ich habe halt gedacht, okay, ich verstehe die Leute nicht. Dafür kann ich ja viel feiner justieren, wie schauen mich die Leute an, wie beobachten die mich, sind die mir wohlgesonnen, sind die das nicht. Also dein Sender wird in ganz anderen Hinsichten viel feinjustierter. Besonders, wenn du die Leute halt eben auch verbal nicht verstehst. Aber klar, ne, zurück zu deiner Frage. Also heute denke ich mir auch, ich hatte so hart einen am Zünder, dass ich das... Also ich muss irgendwie, irgendwas in mir muss wirklich, da muss eine Sicherung durchgebrannt sein. Dass ich habe sehr oft zum Beispiel an das Zitat meines Vaters gedacht, es gibt keine wahre Alternative zum Optimismus. Und es hat mir sehr oft geholfen.
Du hast dich mit einer ganz besonderen Idee ins Unternehmertum gewagt, die dir 2008 in Miami gekommen ist. Mit welcher Idee bist du ins Unternehmertum gestartet?
Ich habe schon immer in meinem Leben für Frauen gebrannt. Also ich habe immer tolle Frauen kennenlernen dürfen. Und ich bin selber mit ganz tollen Frauen, insbesondere meiner Mutter und meinen Großmüttern, groß geworden. Und da gab es immer so dieses geht nicht, gibt's nicht. Und ich wusste, dass ich etwas mit diesem Thema Frauen machen wollte. Weil wir so oft, glaube ich, das annehmen, diese Kritik und immer wird von außen was draufgehagelt. Und wir sind nicht diese Opfer oder diese schwachen Wesen, sondern ich glaube, wir sind sehr, sehr stark auf eine ganz andere Art und Weise. Und diesen Platz, wie wir ganz anders stark sein dürfen, den gab es so in der Form für mich nicht, weil auch in Firmen habe ich manchmal festgestellt, wenn man zum Beispiel mit weiblicher Intuition kommt, mit Gefühlen, mit Emotionen, ist das immer, ja, oh Gott, ja, jetzt kommt sie wieder mit ihren Emotionen. Also was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, waren so weibliche Werte in den Jobs, die ich gemacht habe. Und das wollte ich zusammenbringen mit dem Thema Frauen und dann habe ich eine Firma gegründet.
Die was angeboten hat?
Ich möchte Frauen, weil ich Frauen auch immer als Schmuckstücke bezeichne, ich möchte ein Schmucklabel gründen, ein Accessoire-Label.
Wie bist du dann vorgegangen? Was hast du ein erstes Schmuckstück geschaffen? Hast du erstmal ein Konzept erarbeitet, ein Geschäftsmodell geschrieben? Was waren deine ersten Schritte zum Schmucklabel?
Puh, ich bin... Eigentlich, und das ist mir zum großen Vorteil geworden, ich bin augenscheinlich immer erstmal so ein wandelnder Widerspruch. Also ich habe ein Wesen, was erstmal so sehr bubbly ist und sehr viel erzählt und viele Geschichten zu erzählen hat. Dann bin ich aber auch jemand, der eine sehr starke Seite hat, die in den Rückzug geht, die Dinge penetriert. Und das ist mir in meinem Unternehmertum ganz am Anfang sehr zugute gekommen, weil ich wollte nicht irgendein Schmucklabel gründen. Ich wollte eins gründen, wo eine Frau sich schmücken kann. Also das war mein Anspruch, mit etwas Wertvollem schmücken kann. Aber das eigentliche Schmuckstück ist ja die Frau selbst. Wir sind ja wertvoll, so wie wir sind. Also wollte ich in Konsequenz ein Schmuckstück schaffen oder Schmuck kreieren, der Frauen an das erinnert. Dass egal, ob du nackt durch die Gegend läufst oder wie ein Feuerwerk, dass du zu jedem Zeitpunkt denkst, ich bin wertvoll und dass dieses Schmuckstück dich daran erinnert. Also ganz stark ein Botschaftsträger ist für eine Vision. Und das habe ich angefangen, indem ich hatte dann die Möglichkeit, mich in Guangzhou im Süden von China, gibt es halt unglaublich viele Märkte, wo man Material anschauen kann. Ich wusste auch, dass ich jetzt nicht mit Blech, ne, arbeiten möchte, sondern ich hatte einen nachhaltigen Ansatz, mit Edelmetallen und Halbedelsteinen zu arbeiten und konnte dort sehr lange erstmal in die Recherche gehen, was das Material betrifft. Ich habe sehr lange das Konzept geschrieben, wie ich das überhaupt machen möchte. Und das kam lange vor dem Anfang. Und dann ist das bei mir immer so gewesen, irgendwann habe ich dann plötzlich eine Zündung und dann laufe ich los. Und der Zündungsmoment war, dass mein Anspruch an dieses Label war, ich wollte nicht zu Freundinnen und zu Familienangehörigen gehen und sagen, hier, ne, bitte kauf doch jetzt mal meine Schmuckstücke. Ich kreiere da gerade was ganz Tolles. Kann, glaube ich, zu sehr viel Ärger führen, wenn die das dann nicht leiden mögen und hinterher sagen, oh nee, hätte ich das bloß nicht gekauft. Das sind immer die schärfsten, also es sind immer, glaube ich, die größten Kritiker und die größten Freunde am Anfang. Und also habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich investiere $5. Ich kreiere damit ein Armband. Wenn ich das verkaufen kann, dann mache ich weiter. Und es muss eine fremde Person sein.
Boah, was war das für ein Armband und wer hat's gekauft?
Das war ein Armband aus Rosenquarz, tatsächlich mit einem Buddha dran. Aber auch da war mein Anspruch, ich habe so viele Buddha-Köpfe gesehen, die aus so einem Blech gemacht waren. Und ich finde, das wird Buddha überhaupt nicht gerecht. Also habe ich einen Buddha gesucht, der aus 925 Silber ist. Und ich bin Stunden, tagelang über den Markt gelaufen, um so einen Buddha zu finden. Und dann habe ich eben, und ich mag Rosenquarz sehr gern von der Bedeutung, weil es einfach der Stein der Liebe ist. Habe dann ein Armband damit gemacht. Und das hat eine entfernte Freundin meiner Mama gekauft. Ja.
Wie bist du an sie rangekommen?
Ich gar nicht. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, Freunde und Familie sind deine größten Fans, solange du denen nichts andrehen möchtest. Und meine Mutter hat dann natürlich Werbung gemacht und hat angefangen zu erzählen. Und lustigerweise hat halt diese Person nach so etwas gesucht. Und dann hat meine Mama natürlich gesagt, ja, die hat sowas. Und ja.
Das heißt, du hast deine Idee, ich mache ein Armband für $5 und möchte das weiterverkaufen, in deinem Umkreis platziert? Hast du darüber gesprochen?
Nein, also eigentlich nicht. Das war erst für mich wie so eine Schatzkiste. Ich glaube, das ist manchmal im Unternehmertum auch so ein bisschen diese Angst, wenn man denkt, oh, ich habe so eine tolle Idee. Die hat noch nie jemand gehabt. Und ein halbes Jahr später merkt man plötzlich, also ich finde, das ist auch so was Klassisches. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, zum Unternehmertum. Man denkt immer, oh, ich habe eine ganz zündende Idee. Die hat niemand. Und das stimmt ja gar nicht. Also es gibt sehr oft dieselbe Idee. Es geht immer darum, wer ist der Erste oder die Erste, die sie auf den Markt bringt. Und nein, ich habe tatsächlich am Anfang gar nicht darüber gesprochen, weil ich immer dachte, boah, die Idee, die gefällt mir so gut. Und ich hatte so Angst, dass mir die jemand wegnimmt. Ich hätte viel früher, glaube ich, darüber sprechen sollen, was ich denn machen möchte. Und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, da habe ich plötzlich gemerkt, dann kommen Leute in dein Leben, die dir ganz doll Unterstützung dabei bieten.
Jetzt hattest du das erste Armband verkauft und kurze Zeit später, glaube ich, auch das zweite. Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Dann ist erstmal tatsächlich gar nichts passiert und ich bin dann irgendwie so ein bisschen wieder in meiner Schatztruhe gefühlt verschwunden, weil ich dann auch ich bin so ein großer im Englischen würde man sagen so Researcher. Also ich liebe das, so Research zu betreiben und habe in Miami dann es ist von einer sehr guten Freundin von mir eine Freundin gewesen, ist heute auch eine sehr enge Freundin von mir. Und der habe ich tatsächlich von dieser Idee erzählt. Die hat nebenbei auch Schmuck gemacht und die hat dann zu mir gesagt, Astrid, das machen wir. Dieses Baby muss auf die Straße. Und dann hat es so den ersten Schub gemacht. Und das war die Steffi in Miami, die hat den Namen auch total geliebt. Und da habe ich plötzlich, dann haben wir angefangen weiterzumachen. Dann haben wir selber angefangen, Prototypen zu bauen. Dann haben wir angefangen, einen Instagram-Account zu kreieren. Und dann fing eigentlich so diese zweite Phase an. Und dann habe ich so gemerkt, aus einem Hobby oder aus einem Projekt, das hat wirklich Potenzial für mich, eine richtige Firma irgendwann zu werden.
Wie hast du die Zeit bis dahin finanziell überbrückt? Also ich stelle mir vor, dass da ja viel Zeit auch in die Recherche geflossen ist und in so die Ideenentwicklung. Wie hast du das finanziert?
Frage ich mich heute sehr oft, wie ich das alles gemacht habe. Ich glaube, ich war sehr, sehr lange das Mädchen für alles für mich selbst. Und finanziert habe ich es. Ich bin eigenfinanziert bis heute und hatte ein kleines Startkapital. Und habe tatsächlich mit meinem Partner den Deal gemacht, dadurch, dass ich meinen Job gekündigt habe und wir dann nach China gegangen sind, habe ich gesagt, das ist für mich erstmal ein Gap, das ist ein Einbruch. Ne? Und das geht nicht nur um Gehalt, es geht ja auch um Vorsorge, ne? Und private Vorsorge auch für die Rente, weil wir sind ja hier in den USA. Muss sehr stark privat vorsorgen. Und dann haben wir einen Deal gemacht, dass ich möchte eigentlich so etwas wie ein monatliches Gehalt haben. Und dieses monatliche Gehalt, was mir erstmal weggebrochen ist in meinem Job, ein Drittel davon habe ich zurückbekommen. Da habe ich einen Deal gemacht mit meinem Partner und das habe ich in meine Firma gesteckt.
Sehr, sehr smart. Also finde ich, muss man unbedingt über solche Dinge sprechen. Also guter Schachzug an der Stelle.
Ich finde das total wichtig, also ne, weil machen wir uns alle nichts vor. Wir können immer alle über ne, Autonomie, über Emanzipation, über all diese ganz wichtigen Themen sprechen. Wenn wir am Ende des Tages nicht in irgendeiner Hinsicht die Möglichkeit haben, auch finanziell autonom zu sein oder teilautonom, ne, oder auch das, es ist, glaube ich, völlig egal, ob man ein klassisches Rollenmodell nimmt, ne, wo jemand sagt, einer ist der Caregiver, einer ist der Breadwinner, ne, oder also egal wie diese Lebensmodelle, das ist ja das Schöne heutzutage, dass man das in einer Partnerschaft entscheiden kann. Wichtig ist, dass, und das habe ich sehr lange nicht so getan, am Anfang, als ich in China war, war das für mich ein sehr schlimmes Gefühl, finanziell in Anführungsstrichen abhängig geworden zu sein, weil ich gedacht habe, ich war mein ganzes Leben lang finanziell autonom und auf einmal in diese Rolle zu geraten, ich habe mich gar nicht getraut, also es bin ich gewesen, aber ich habe mich nicht mehr getraut, ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so, jeden Dollar, den ich so ausgegeben habe für mich, war irgendwie hat sich das nicht gut angefühlt, weil ich gedacht habe, ich habe ihn nicht verdient. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man diese Dinge bespricht, partnerschaftlich. Und Finanzen sind ganz, ganz wichtig, weil derjenige, der den Bruch erstmal hat, und das habe ich irgendwann für mich verstanden, ich habe nun mal ja auch diesen Job aufgegeben, damit wir dieses Abenteuer machen können. Und das war super wichtig, das zu besprechen. Und ich wollte dieses Geld in Anführungsstrichen nicht für Maniküre, Pediküre, Friseur haben, was auch schön ist. Aber ich habe halt gesagt, nee, ich möchte das wieder in meine berufliche Zukunft reinstecken. Und weiß nicht, du hast ja eben gerade auch gesagt, Janneke, dass das für dich erstmal ein komisches Gefühl war, ne, wenn man in die Familienplanung geht. Hattest du auch so einen Punkt, wo du mal gesagt hast, das fühlt sich gerade komisch an?
Ja, hatte ich. Wir haben relativ früh gesprochen. Ich habe gesagt, wenn wir eine Familie gründen wollen, dann möchte ich, dass wir uns das 50-50 aufteilen in der Betreuung.
Echt?
Ja, genau. Das war mir schon ganz klar, dass entweder so oder gar nicht. Und das haben wir auch so gemacht. Und letztendlich hat es aber doch noch zu ein paar Schwierigkeiten geführt, weil du kannst es einfach nicht so auseinanderrechnen. Das geht einfach nicht, ne? Also das kann man sich vornehmen und ich finde, wir machen das auch alles sehr gut. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man schwanger ist oder ein Kind bekommt, andere Herausforderungen da sind, als wenn man das nicht tut. Und dadurch kam es auch, also im letzten Jahr habe ich noch ein zweites Kind bekommen, auch zu Entwicklungen im Business, die nicht so gewesen wären, wenn dieses Kind nicht gekommen wäre, über das ich sehr dankbar und sehr glücklich bin. Und gleichzeitig würde ich sagen, hat mich die Geburt und auch die Schwangerschaft mehr beruflich zurückgeworfen, als es mein Mann getan hat. Und da war das schon auch ein bisschen schwierig und da waren auch Gespräche notwendig, da rüber zu, ja, irgendwie einen Ausgleich zu finden. Und das war nicht immer angenehm, weil, ja, man dann schnell in so eine Aufrechnerei kommt oder wir zumindest das schnell gekommen sind. Und genau, durchaus, also ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Und eins, wo ich auch noch keine abschließende Antwort zu gefunden habe, wie man das gut lösen kann. Aber das Wichtigste, finde ich, ist, im Gespräch zu sein und diese Themen nicht auszublenden, weil es unangenehm ist.
Ich finde so zwei Sachen super schön, die du gesagt hast. Einmal, dass man sich selber erlaubt, auch offen mal auszusprechen, eine zweite Schwangerschaft hat mich erstmal ein Stück weit zurückgeworfen, weil das ja nicht bedeutet, das hat ja nichts damit zu tun, dass man sein Kind gar nicht liebt oder dass man das nicht möchte, sondern es geht ja um berufliche Themen, ne? Und dass man sich das auch mal eingesteht, dass das eine Realität ist, weil ich glaube, nur wenn man so kommt das zumindest bei mir an, was du gesagt hast. Wenn man ein Problem anerkennt, dann glaube ich, ist das so der erste Teil der Lösung dafür. Und danach eben auch in diese Gespräche zu gehen und auch mal unangenehme Themen zu führen, zu sagen, finde ich jetzt gerade nicht so fair oder wie können wir es machen? Ne?
Ja, erstmal aufzuzeigen, dass es etwas gibt, was sich für einen eben nicht so stimmig oder richtig anfühlt.
Genau.
Du hast das dann alles aufgegleist, es ging los und dann kam Corona. So, und dann saß du mitten in China, wo es ja seinen Anfang nahm und saß da. Wie ging es weiter? Was hat das für dich bedeutet?
Ich finde, solche Gespräche, insbesondere wie wir es heute führen, sind ja auch immer dazu da, mal so ein bisschen die Hosen runterzulassen. Und was mich persönlich immer, das stört mich nicht, aber es stößt schon so ein bisschen bei mir an, ist, wenn Unternehmertum immer so dargestellt wird, boah, ne, da hat jemand eine Idee und dann geht's wie eine Rakete ab und dann sind plötzlich die Millionen auf dem Konto. Es wäre so schön, wenn es wirklich so wäre. Ich glaube, dann wären wir alle Unternehmerinnen. Und gerade Corona, wo wir, glaube ich, ist so ein schöner Überläufer oder ein schöner Anlass. Weil ich glaube, wir können alle was damit anfangen, insbesondere was finanzielle Autonomie und all das betrifft. Und du hast vollkommen recht, ich saß da, wir waren da auch tatsächlich an einem Punkt schon, wo ich angefangen habe, auch ein bisschen mehr machen zu lassen. Wir machen nichts auf Überhang. Das hat für mich auch einen Nachhaltigkeitsaspekt. Ich möchte nichts in Masse produzieren, weil das wertvolle Ressourcen vergeudet. Und naja, ich war dann an so einem Punkt, wo ich doch schon einige Investitionen getätigt hatte und auf einmal steht alles still. Das kennen wir ja, dieses auf einmal steht alles still und man wird fremdbestimmt. Das ist so gewesen. Ne? Auf einmal erzählt dir jemand anders, so jetzt ist Feierabend und jetzt sitzen wir hier mal alle in der Bude und drehen mal Däumchen. Und das war schlimm. Also es war die ersten Tage, ich habe wirklich gedacht, Mist, na jetzt ging das so gut los und jetzt kannst du einpacken. Und dann bin ich so ein Mensch, der sich gern diese Zeit auch nimmt, mal ein paar Tage auch mal richtig böse zu sein und zu fluchen und dass das alles so ungerecht ist und zu weinen. Und irgendwann, glaube ich, ist immer das Gute, wenn man dann sagt, so, jetzt ist Feierabend, jetzt haben wir geweint, jetzt haben wir geflucht und jetzt gibt's eine Lösung. Und die Lösung war tatsächlich für mich, dass wir hatten angefangen zu verkaufen, aber viele Leute kannten uns eigentlich gar nicht. Wofür stehe ich? Wer bin ich? Wer ist die Marke? Was möchte ich transportieren? Also habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, mir bricht jetzt vielleicht dieser finanzielle Asset, also das Geld bricht mir vielleicht in den Einnahmen erstmal weg. Aber welchen Wert kann ich denn in etwas jetzt reingeben, was mittel- und langfristig dann eben einen Mehrwert hat für die Firma? Und das war für mich Kernwertekommunikation. Also es war eine tolle Chance.
Was ist aus dieser Arbeit an den Kernwerten entstanden?
Also tatsächlich dieses Gefühl zusammenzubringen. Am Anfang habe ich vielleicht Schmuck gefunden, den ich schön fand. Und dann durch diese Kernwertekommunikation habe ich ganz genau gewusst, plötzlich, welchen Wert ich eigentlich in irgendetwas reintun möchte. Nämlich, diese Mission ist für mich plötzlich kristallklar geworden. Es geht tatsächlich nicht nur darum, dass eine Frau so etwas trägt und sich wertvoll fühlt. Es geht eigentlich, so pathetisch sich das auch anhören mag, mir ging es darum, möglichst viele Frauen zu verbinden. Und das hatte ich am Anfang, glaube ich, nicht so klar. Also man denkt nicht so groß. Man wünscht sich so groß, aber man denkt sich tatsächlich nicht so groß.
Ist es so groß geworden?
Für mich ja. Ich glaube, es geht nicht immer nur um die großen Erfolge. Hört sich vielleicht auch immer, ne? Wir sind ja nun auch sehr groß in der Coaching-Welt und in der Achtsamkeitswelt heutzutage unterwegs. Da fühlen sich manchmal so Aussagen so verwässert an, finde ich, ist es aber gar nicht, weil ich es wirklich so lebe. Mir kommt es gar nicht auf diesen großen Erfolg erstmal an. Es sind so diese ganz vielen kleinen Schritte, die dich da hintragen oder hinbewegen.
Das heißt, wo stehst du unternehmerisch gesehen heute?
Ich stehe jetzt davor, ganz eigene, also nochmal diesen eigenen Schmuckdesigns nochmal eine eigene Note zu geben. Das heißt, wir werden ein ganz besonderes Branding nochmal bekommen. Und ich stehe tatsächlich davor und ich hoffe, dass das klappt. Das wünsche ich mir sehr.
Jetzt finde ich persönlich sehr wichtig, dass es, wenn man über berufliche Erfüllung spricht, auch das Wirtschaftliche mit einbezieht, weil wenn wir nicht wissen, wie wir unsere Miete bezahlen sollen, ja, die berufliche Erfüllung natürlich auch in Frage gestellt ist. Deswegen nochmal die Frage an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, du verzeihst es mir, wenn ich so direkt bin. Ist dein Unternehmen tragfähig? Verdienst du Geld damit? Wie läuft das?
Ja, ich bin tatsächlich, und es fühlt sich immer noch komisch an, zu sagen, mit einer Idee, die so viel Spaß macht, wo so viel Herzblut reingeht. Ich habe manchmal auch gedacht, vielleicht so 2-3 Schritte zurück. Ich habe immer gedacht, wenn man schwer arbeitet, dann verdient man das Geld zu verdienen. Und heute, ich arbeite sehr, sehr viel und trotzdem fühlt es sich nicht so an, als würde ich viel arbeiten. Und ich bin an einem Punkt jetzt, ja, ich arbeite tatsächlich selbsttragend und profitabel. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
Genau, definitiv ein Aspekt, finde ich, der dazugehört, weil das ist eine Frage oder auch ja ein Glaubenssatz, der sich doch hartnäckig hält, dass wenn ich berufliche Erfüllung suche, sie einen Preis hat in finanzieller Hinsicht und dass ich quasi eigentlich sehr, sehr wenig verdienen muss. Das ist so die Annahme, die ganz viele Menschen haben. Das begegnet mir immer wieder. Also berufliche Erfüllung bedeutet massive Einkommenseinbußen. Und ich finde wichtig, darüber zu sprechen, weil es so nicht sein muss. Weil es immer darum auch geht, ne, welches Geschäftsmodell habe ich? Welche Kunden habe ich? Wie verhandle ich mein Gehalt? Welche Position habe ich im Job? In welcher Organisation bin ich tätig? Also es gibt ganz viele Dinge, die man betrachten kann, auf die man Einfluss nehmen kann in der Hinsicht auf berufliche Erfüllung, die aber auch das Finanzielle mit berücksichtigen. Und das finde ich ganz wichtig einfach.
Absolut. Also da glaube ich, brauchen wir uns alle nichts vormachen. Wenn ich am Ende des Tages, das heißt nicht, dass das kurzfristig nicht mal so sein darf, ne, dass ich in einen finanziellen Engpass gerate, um mittel- und langfristig halt ne, besser dazustehen. Aber es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir am Ende des Tages unsere Rechnung bezahlen können. Na, das ist ja auch etwas, da geht es ja nicht nur um Rechnung bezahlen, sondern auch um diese Selbstachtung. Ne? Das hat ja ganz viel mit auch Selbstachtung zu tun und Autonomie, dass ich in der Lage sein möchte, für mich selbst eben zu sorgen. Und ich glaube, wir brauchen deshalb, also um Gottes Willen, ich sage immer, man hört heutzutage so oft oder ich habe so den Eindruck, es wird sehr oft auch suggeriert, das Unternehmertum ist plötzlich das Nonplusultra für die Selbstverwirklichung. Und das finde ich ist absoluter Humbug. Also ich glaube eher, dass das kann das allerbeste für ganz viele Menschen sein. Und ich habe aber auch mich zum Beispiel mit vielen Frauen unterhalten, die sagen, das ist gar nichts für mich. Ich liebe das total, einen ganz klassischen Job zu machen, der von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr nachmittags geht. Da verdiene ich mein Geld, da fühle ich mich sicher. Und aus dieser Sicherheit heraus entspricht das größte Glück für sich selbst. Ne? Wie wir unser Geld verdienen, ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Oder auch manche Leute machen einen Job. Also ich glaube, es ist eher die Haltung an die Arbeit, ne, die einen glücklich oder unglücklich macht. Ich habe schon Jobs gemacht, wo ich gesagt habe, ich drehe durch. So schrecklich war der Job. Aber am Ende des Tages habe ich wirklich immer an die Euros auf meinem Konto gedacht. Und das hat mir das innere Feuerwerk verpasst. Und ich habe immer gedacht, so, okay, der Job ist echt doof. Ich mache jetzt das Beste draus, weil am Ende des Tages ist es ein ganz tolles Gefühl, dass wir unsere Rechnung bezahlen können. Und ich glaube, das meinst du auch, Jannike. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist immer erstmal, dass man die Haltung an Arbeit als solches nicht sieht, oh, dann mache ich jetzt irgendwie eine Arbeit und das ist doof, sondern Arbeit ist Teil unseres Lebens. Und das ist etwas ganz Schönes. Vielen Menschen ist das leider gar nicht beschert, eine Arbeit haben zu können. Die können gar nicht arbeiten. Gibt es auch.
Ich finde, dass du sehr bescheiden deine unternehmerische Reise beschrieben hast. Und ich möchte nochmal klarstellen für alle, die zuhören. Du hast mittlerweile ein Team von, oder ihr seid mittlerweile ein Team von 15 Personen. Vielleicht sogar noch mehr, also ungefähr 15, sage ich mal. Und du sorgst ja nicht nur für dein eigenes Einkommen, sondern auch für das ganz viele anderer Menschen mittlerweile mit deinem Schmucklabel. Also ich finde, das darf man auch nochmal wertschätzen an dieser Stelle und würdigen. Eine letzte Frage. Was ist heute in deinem Berufsleben anders als früher?
Ich habe das gelernt, dass dieser große Optimismus, den ich in mir trage, und auch das Lachen, was ich, glaube ich, immer habe, was mich sehr auszeichnet bei anderen, dass das nicht immer da sein muss. Es muss nicht immer da sein. Also ich habe gelernt, meine Schwächen auch anzunehmen und mir auch meine Schwächen zu erlauben. Und dass es viel besser ankommt, wenn wir uns das auch zugestehen, dass wir mal nicht können, dass wir mal eine Pause brauchen, dass es mal nicht läuft, als dass man dann auch noch strahlend drüber sitzt, weil man damit erreicht, dass andere sich dadurch noch kleiner fühlen, weil diese schlechten Momente haben wir alle. Und das hat mir, glaube ich, so mein, ich würde sagen, heute, es war schon ein Nervenzusammenbruch, so schön das alles in China war. Es war auch sehr isoliert und einsam. Ich habe dort sowas wie einen Nervenzusammenbruch gehabt und bin dann auch dank Menschen wie du, ich habe mir einen ganz tollen Mentor gesucht und habe all diese Dinge nochmal angeschaut für mich. Und ich glaube, ich erlaube mir heute all diese Schwächen. Ich bin eine 360-Grad-Frau und das sind wir alle. Und wenn man sich das erlaubt, eine 360-Grad-Frau zu sein, dann ist man auch in einsamen Momenten nicht allein.
Oder ich ergänze mal, ein 360-Grad-Mann, weil es natürlich auch für Männer zählt.
Ja, ja. Also das hast du so schön gesagt. Ja, genau.
Astrid, ich danke dir, dass du deine Geschichte hier im Podcast geteilt hast. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und alles Gute und viel Erfolg für dich, dass deine Visionen so wahr werden, wie du sie dir vorstellst.
Das wünsche ich dir auch und ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut.
Sehr, sehr gerne. Das war Endlich erfüllt arbeiten mit Astrid Vaterort und ihrer beeindruckenden Geschichte über die Kontinente hinweg. Was können wir aus diesem Gespräch mitnehmen? Also natürlich eine ganze Menge. Insbesondere sind mir zwei Dinge hängen geblieben. Zum einen ihre Verhandlung, die sie mit ihrem Mann geführt hat, als sie ihn nach China begleitet hat und dafür ihren Job aufgegeben hat. Ich finde, das ist ein super Beispiel, bei dem sich bestimmt die eine oder der andere Zuhörende wiederfinden kann. Es muss ja nicht ein Auslandsaufenthalt sein, aber es kann ja sein, dass die Einnahmen wegbrechen durch Kindererziehung, durch Pflege von Angehörigen. Also ich finde, wenn es um Familiendinge geht, dass man dann sich nicht nur unterstützen darf, sondern auch eben solche Dinge verhandeln kann. Und ich hoffe, dass sich einige davon inspirieren lassen, die sich in einer ähnlichen Situation finden. Und das Zweite, was mich total beeindruckt hat, ist ihr Ansatz, wirklich sich vorzunehmen, ich investiere $5 und schaue dabei einmal, ob ein Armband herauskommt, das sich verkaufen lässt, und zwar nicht an meine unmittelbaren Freunde oder mein unmittelbares Umfeld. Und ich finde, das ist eine total gute Strategie, um Unternehmertum oder auch Selbstständigkeit anzugehen und einfach mal wirklich ins Tun zu kommen, Feedback vom Markt zu bekommen und für sich so eine Bestätigung auch zu bekommen. Ist das, was ich mir vorstelle, überhaupt das, was auch dann letztendlich von Kunden oder Kundinnen gekauft wird? Wenn du darüber nachdenkst, wie es für dich beruflich weitergehen kann, ob du ins Unternehmertum gehst, in die Selbstständigkeit oder ob du in der Anstellung bleiben sollst, ob du in einem Jobportfolio arbeiten möchtest, dann lasse dich sehr gerne von uns bei diesem Entscheidungsprozess, Findungsprozess begleiten und schaue dir dazu gerne unser Programm an. Rein in den richtigen Job geht los im Januar 2025. Alle Infos findest du über den Link in den Shownotes oder aber auch auf meiner Website janikestoer.com. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche, freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Alles Liebe, deine Janike.